Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ein frohes neues 2020 ist nicht mehr ganz frisch das Jahr, aber das kann man, glaube ich, so bis Mitte Januar kann man das noch sagen. Und das sagen wahrscheinlich auch die beiden Tobis und der Timo, die mit am Rohr sind. Ich stelle euch der Reihe nach vor. Tobi Bierchen, Servus.
Servus,
Tobi, frohes Neues. Tobi W., Servus.
Hallo, frohes Neues.
Und moin nach Hamburg. Hallo, Timo.
Moin, Happy Twenties.
Happy 20s, wow.
Happy 20s.
Ist das so ein, sagt man das so? Das muss ich mir noch angewöhnen. Ja, jetzt ist fast zu spät. Ja, herzlich willkommen im neuen, man kann ja immer drüber diskutieren, ob das jetzt ein neues Jahrzehnt ist oder nicht. Ich behaupte.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, viele diskutieren ja, dass ja Jahrzehnte, die würden ja bei 1 anfangen und nicht bei 0. Und, ne, für mich ist halt die Frage, wann fange ich an, die 10 Jahre zu zählen. Aber es, für mich ist das auch ein neues Jahrzehnt. Die goldenen 20er, kann man zumindest sagen. Manche sagen die wütenden 20er und andere haben andere Adjektive. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Sehen wir es positiv und freuen uns auf die goldenen 20er, oder?
Immer positiv denken. Immer. Was sagt der Mathematiker zur Jahrzehntenfrage?
Ja, das kann man bei der Wikipedia nachgucken, ne? Also ich glaube, der müsste, wenn er es richtig gelernt hat, dann zustimmen, oder? Wir haben gar keinen Mathematiker.
Der stimmt. Ich fühlte mich mit Mathematiker angesprochen und ich.
Ja, eben.
Ja, deswegen haben auch alle geschwiegen. Ich bin der Meinung, dass wir noch kein neues Jahrzehnt haben. Aber gut.
Ja, siehst du, eigentlich fängt es bei 1.
Die Spaßbremse in der Runde, ja.
Ja.
Jetzt.
Ja.
Ja, so bin ich. So bin ich, danke.
Aber wenn dann 2020 irgendwas war, dann war das doch nicht in den Zehnern.
Nee, es sind die 20er, aber es ist nicht das Jahrzehnt.
Ja.
Genau so sieht's aus, aber egal.
Ja, es ist tatsächlich.
Das ist das Thema für einen anderen Podcast.
Die 20s. Die 20s.
Die 20s. Ja, ist tatsächlich total egal und dem wird viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Eigentlich ist es wirklich pfusch egal. Wie ist denn, Jungs? Seid ihr gut reingekommen ins neue Jahr? Alles entspannt,
ja,
frisch, voller Tatendrang, gesund und munter.
Ey, und wie?
Na, Wahnsinn. Das gefällt mir.
Vor allem Tatendrang.
Oh ja.
Ja, jetzt ewig Pause und langsam kribbelt's in den Fingern, denn Kinder, it's race week. Juhu!
Yippie! Yay.
Ja, jetzt kann man die Zeit schon fast in Stunden abzählen, ne? Wenn ich hier auf den Ticker gucke, 3 Tage, 20 Stunden, 49 Minuten gerade umgesprungen von 50. Wäre schöner gewesen, 3, 20, 50, egal. Dann startet der hier Dings, ne? Epris in Santiago de Chile.
Der Eprix,
da geht es wieder
Empanadas.
Los.
Empanadas.
Genau, Empanadas di Chile hieß es letztes Mal, als wir dort waren, beziehungsweise der Formel-E-Zirkus. Mal gucken, wie wir es diesmal nennen. Das finden wir noch raus, womöglich im Laufe der Sendung. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, mit dem Santiago Eprix, gucken wir noch so ein bisschen auf so ein, zwei kleine News-Themen, die in den Wochen seit unserer letzten Episode aufgekommen sind. Oder fangen wir doch mal an mit den Spezifikationen für das Generation 3 Formel E Auto. Wer kennt sich
Big
aus?
Big News.
Der Mann für die Zahlen, bitte.
Damit fühle ich mich schon wieder angesprochen.
Ach, ja, tatsächlich.
Wir hatten beim letzten Mal doch tatsächlich ein bisschen spekuliert, weil erste Gerüchte aufgekommen sind. Jetzt hat die FIA Nägel mit Köpfen gemacht und die Ausschreibung veröffentlicht. Ausschreibung deshalb veröffentlicht, weil es ja möglicherweise einen neuen Hersteller für das Chassis geben soll. Die ersten beiden Chassis hat ja die Firma Spark hergestellt und ja, da ist man natürlich offen für alle möglichen Bewerber, was die dritte Fahrzeuggeneration angeht. Der Einfachheit halber sprechen wir in dem Zusammenhang einmal immer von den Spezifikationen A und B. A ist die, ich sag mal, etwas optimistischere Variante, auf die ich auch hoffe. In der Spezifikation A ist vorgesehen, dass die Fahrzeuge 350 kW im Qualifying leisten. Das sind immerhin noch 100 kW mehr als aktuell. Da haben wir 250. Ist natürlich auch ein bisschen von den Zahlen weg, auf die man gehofft hatte, über die spekuliert worden war im Vorfeld. Nichtsdestotrotz immer noch eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur aktuellen Generation. Spezifikation B sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Da sind nur 300 Kilowatt vorgesehen. Weshalb Spezifikation A und B komme ich auch gleich noch zu. Was jedoch definitiv fest ist, feststeht, egal welche Spezifikation es werden wird, es wird eine zusätzliche Möglichkeit der Energierückgewinnung, also der Rekuperation, an der Vorderachse geben. Das heißt, man wird tatsächlich die beiden Vorderräder mit einem Elektromotor verbinden, über den jedoch kein Antrieb erfolgen soll, sondern einzig und allein, um die Rückgewinnung der Energie zu erhöhen. Das hat zur Folge, dass dann an der Hinterachse das Auto umgebaut wird im Vergleich zu jetzt, denn an der Hinterachse ist überhaupt keine hydraulische Bremsanlage mehr geplant. Das heißt, die komplette Bremsleistung der Hinterachse läuft über den Elektromotor und die Energie wird da also komplett wieder anschließend in die Batterie hineingespeist. Was auch für beide Spezifikationen identisch ist, sind die neuen Abmessungen des Autos und die Gewichte.
Ja, warte mal kurz, darf ich nochmal zurück zum Reku und Bremsen? Also hinten keine hydraulische Bremse mehr, vorne aber schon Reku und hydraulische Bremse, ne?
Genau, in Kombination miteinander.
Alles klar.
Richtig. Hydraulische Bremse weiter an der Vorderachse wird man auch, denke ich, auf absehbare Zeit noch brauchen.
Ja, denn, deswegen war ich gerade kurz, weil wir dachte, nein, gar keine,
genau.
Das wäre ja ui.
Nee, an der Vorderachse auf jeden Fall noch hydraulisch, allein schon aus Sicherheitsaspekten, dass man da auch tatsächlich, wenn man voll in die Eisen geht, auch tatsächlich verzögert.
Okay.
Hydraulische Bremsanlage.
Entschuldigen Sie die Unterbrechung.
Kein Problem, immer wieder gerne. So, die Abmessungen verändern sich. Das Auto wird nämlich kleiner und leichter werden. Aktuell haben wir eine Breite von 1,77 Meter. Die wird auf 1,70 Meter reduziert. Ist jetzt ja marginal, sage ich mal. Auch die Länge verändert sich ein wenig. Statt 5,16 Meter, wie aktuell, sind es dann nur noch 5 Meter, die das neue Fahrzeug lang sein wird. Aber ein deutlich größerer Unterschied, ist nämlich beim Gewicht. Das stattliche Gewicht für ein Formelfahrzeug von 900 Kilogramm, das ein Gen2-Bolide auf die Waage bringt, wird nämlich auf 780 Kilogramm reduziert. 120 Kilo weniger bedeuten, dass das Auto deutlich schneller wird. Es werden deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich sein und auch beim Beschleunigen oder Bremsen wird man Unterschiede spüren. Erreicht werden soll diese große Gewichtsabnahme hauptsächlich dadurch, dass die Batterie abspeckt. McLaren Applied Technologies, MAT, hat eine Batterie für das Gen2-Auto entwickelt, die 385 Kilogramm wiegt und die neue Batterie soll stattdessen nur 284 Kilogramm wiegen, also 101 Kilo weniger. Das ist eine Hausnummer. Ist allerdings nicht ganz umsonst, sag ich mal. Die Batteriekapazität wird ein wenig abnehmen. Ja, Hintergrund ist ganz klar, wir hatten das ja auch schon angesprochen, dass Schnellladestops vorgesehen sind. Also die Fahrer müssen während des Rennens an die Box kommen und da die Batterie nachladen. Dann kann man die Batterie auch ein wenig kleiner dimensionieren und vor allen Dingen leichter, zumal dort ja auch in der Welt der Batterien im Moment die technologischen Fortschritte, die gemacht wird, doch relativ deutlich sind. Die Batteriekapazität sinkt auf Spezifikation A 51 Kilowattstunden oder Spezifikation B sogar 49 Kilowattstunden. Und ich glaube oder ich habe zwischen den Zeilen rausgelesen, dass das der wahre Grund ist, warum es zwei verschiedene Spezifikationen gibt. Man ist sich offensichtlich noch nicht ganz sicher, ob man tatsächlich mehr als 100 Kilo bei der Batterie einsparen kann, aber dennoch eine Speicherkapazität von 51 Kilowattstunden hinbekommt. So eine Batterie gibt's aktuell noch nicht. Die müsste entwickelt werden und da ist die Frage, ob es möglich ist, die Batterie so zu entwickeln, dass sie auch die gesamte Saison hält. Ja, das ist ja ein weiterer Punkt. Die Anzahl der Rennen wird weiter zunehmen und die Fahrzeuge müssen und auch die Batterien müssen darauf ausgelegt sein, zukünftig bis zu 18 Rennen in einer Saison durchhalten zu können.
Und was man da vielleicht noch ergänzen kann, ist bezüglich Schnellladeboxenstops, die ja kommen werden, gibt es ja auch zwei verschiedene Spezifikationen. Die Nummer A oder Buchstabe A zielt auf 600 kW ab, was halt echt ein Brett ist. Ich weiß nicht, gibt's das heutzutage schon? Nicht, dass ich wüsste.
Nein. Also selbst die, wir sind da ja schon mal in irgendeiner Episode abgebogen, zu den momentan möglichen Geschwindigkeiten, die wirklich auch nur auf die 800-Volt-Systeme zum Beispiel vom Porsche C abzielen, der bis zu 300 Kilowatt laden kann. Also 600 ist halt schon massiv. Und, vielleicht da nochmal der kleine Exkurs zu dem Thema mit der Einheit C. Also wenn ich eine Batterie von 50 Kilowattstunden habe und lade die mit 50 Kilowatt, dann lade ich quasi mit einem C, also einmal der Kapazität der Batterie. Und alles, was über ein C ist, belastet die Batterie hart. Ja, wenn ich jetzt eine Batterie habe mit 50 Kilowattstunden und lade die mit 600 Kilowatt, dann habe ich ein Vielfaches dessen, was für die Batterie gut ist. Ne? Und wenn ich dann tatsächlich eine habe, die aus irgendwelchen Gründen so unfassbar leicht ist, wie die, die jetzt hier gerade kolportiert wird, also das fasziniert mich tatsächlich sehr, das Thema, ist technisch sehr interessant und ich bin sehr gespannt, was sie da machen. Ich kann mir ehrlich gesagt fast nur vorstellen, dass sie dann an Material für den Rahmen oder für die Rahmen der Module und so weiter irgendwie sparen, denn die Batteriezellen selber, die wird man nur sehr schwer leichter bekommen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, was sie da machen. Kann eigentlich nur um die Struktur gehen, in der die Batterie und die Zellen und die Module sich befinden. Also bin ich sehr gespannt. Und auch was das Schnellladen angeht, bin ich sehr gespannt, aber tatsächlich auch relativ skeptisch, was diese 600 Kilowatt da angeht. Da müsste sich schon wirklich richtig was tun, damit das technisch möglich ist.
Ja, also wenn die Formel E das hinkriegt oder der Hersteller, wer auch immer es am Ende werden wird, wäre es natürlich wieder ein toller Proofpoint für die Formel E, sowas entwickelt zu haben. Mhm. Trotzdem auch die Spezifikation B mit 450 Kilowatt ist schon auch nicht schlecht. Fehlt natürlich ein bisschen zur Option A, aber trotzdem auch 450 kW ist momentan halt eine Herausforderung für die Technik, das allein mal mit den Temperaturen hinzukriegen. Denn bei solchen großen Ladeleistungen, da werden ja auch die Stecker entsprechend heiß und momentan ist das alles noch nicht so möglich. Also ich glaube auch, weil du, Tobi, ja gerade sagtest, dass die Batteriegröße sicherlich noch so eine Variable ist. Ich glaube auch, das hier ist eine Variable. Jetzt gilt es eben zu entwickeln und zu gucken, ob das überhaupt möglich ist, diese Spezifikation A mit wirklich 600 kW dann.
Aber wenn man was Spannendes erreichen will, dann braucht man auch hochgesteckte Ziele. Das kennen wir ja.
Ja, ist doch super.
Genau, also kann ich nur befürworten. Und selbst wenn man dann ein bisschen drunter durchschießt, dann ist es wahrscheinlich immer noch echt beachtlich, was sie machen.
Ja, ist auf jeden Fall interessant und ich bin sehr gespannt auf die tatsächlichen Ergebnisse, die dann präsentiert werden. Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang bekannt wurde, auch die Vergabe des Reifenherstellers wurde neu ausgeschrieben. Interessant hier, es sind wieder Allwetterreifen geplant, auch wieder Niederquerschnitt, aber möglicherweise wird man von 18 Zoll auf 20 Zoll Räder wechseln. Also nochmal eine Nummer größer. Ja, ich weiß jetzt nicht die Gründe, wahrscheinlich weil die Formel 1 da plant, demnächst auf 18 Zoll zu gehen. Und wenn man da eine Nummer voraus sein will, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber auf jeden Fall sollen die Unternehmen, die interessiert sind, sowohl 18 als auch 20 Zoll anbieten.
Was die neue Ausschreibung natürlich auch bedeutet, ist, dass wir nur das Chassis kriegen, ne? Also ich bin ja einer, der ist nicht so für die inneren Werte gut.
Optik wichtig.
Ne, Optik wichtig.
Ja, deswegen freust du dich auch auf die 20 Zoller, ne? Große Felgen, beste.
Oh, das ist mir eigentlich, also kommt darauf an, wie das Auto sonst so aussieht.
Ja, ja.
Sonst reichen mir auch 18 Zoll. Aber es gibt natürlich ein neues, komplett neues überarbeitetes Chassis von vielleicht einem neuen Hersteller. Wir hatten in der ersten und zweiten Generation der Formel E eben Spark Racing Technologies, die das gemacht haben. Die werden sich, das würde mich überraschen, wenn sie es nicht tun würden, wohl auch nochmal bewerben, um auch die dritte Generation der Formel E zu designen. Und dann gibt es ein neues Auto. Wir kriegen ja mit dem aktuellen Fahrzeug schon im, ja tatsächlich am Ende diesen Jahres einen kleinen Facelift, ähnlich wie wir das beim Gen 1 Auto hatten, dass wir ab der dritten Saison des Autos dann, naja, bei Generation 1 war es eine zweite Platte oben auf dem Frontflügel drauf. Kann sein, dass es das wieder wird oder vielleicht was ganz anderes, aber nach 2 Jahren gibt's üblicherweise einen Facelift. Das ist auch geplant für das dritte Generation, Auto der dritten Generation. Aber überhaupt wird das Gen 3 erstmal auch nicht nur innen ganz neu, sondern auch außen ganz neu. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was die Formel E sich dazu einfallen lässt. Das erste, die erste Generation, da ging es ja vor allem darum, zu zeigen, auch optisch zu zeigen, die Formel E kann man genauso ernst nehmen wie alle anderen Formelserien und die Formel E kann bestehen. Beim zweiten Auto der zweiten Generation geht es darum zu zeigen, wie anders und cool die Formel E ist und was für Vorteile elektrisch angetriebene Rennautos haben. Naja, und beim dritten, bei der dritten Generation kann man eigentlich komplett ausrasten. Allein schon, wenn wir überlegen über Schnellladeboxenstopps und sowas. Das klingt schon, technologisch klingt das nach fast Science Fiction und richtig abgedrehtem Quatsch und alles cool. Und ich denke, dass das sich auch optisch widerspiegeln wird. Wir können uns also schon, ja, nicht nur auf technologische Neuerungen freuen, sondern, naja, auch auf optische Neuerungen.
Ja, ich habe da auch ein ganz gutes Gefühl. Also schon als das Gen-2-Auto vorgestellt wurde damals, wurden ja einige kritische Stimmen laut. Ich erinnere mich zum Beispiel an Degrassi oder beispielsweise tatsächlich auch Alejandro Agag, die gesagt haben, ja, man hätte schon nochmal konsequenter in Richtung E-Auto denken können. Also mit Blick auf beispielsweise Batterien in den Boden und solche Geschichten, was eben mehr Relevanz auch für die Straße hat. Und letztlich hat Jean Todt sich dann aber für die etwas konservativere Variante entschieden von diesen beiden Optionen und daraus ist dann das Gen-2-Auto geworden. Ich glaube, nachdem man jetzt sich so gesetzt hat und mit den ganzen Herstellern an Bord, man hat weltweit dieses Standing, geht jetzt noch mehr konsequenter in Richtung Schnellladestops, Straßenrelevanz, dass es dann wirklich 2022 mit dem Gen 3 nochmal ein bisschen spaciger, futuristischer wird und konsequenter eh. Also ich hoffe so ein bisschen drauf und habe da auch ein ganz gutes Gefühl.
Ja, ist noch ein bisschen hin. Wir werden das natürlich verfolgen. Klingt komisch, ist aber so. Was auch komisch klingt, ist eine Kölsche Epree, oder? Wie klingt das für euch?
Och, ich hab Spaß dran.
Lecker.
Ich auch. Durchaus.
Ja, wer möchte den Hintergrund dieser Geschichte erzählen?
Der Kölsche Jung.
Raus damit.
So haut ich zumindest. Ja. Also, klein, ja. Ich sag mal, keine große News, eher kleine News aus meiner Gegend. Tatsächlich hat es in Köln eine Anfrage gegeben eines Einwohners von Köln über ein Online-Formular auf der Seite der Stadt Köln, der unter anderem angefragt hat, ob es nicht möglich wäre, einmal im Jahr eine innerstädtische E-Rennserie als Stadtevent durchzuführen, was wie wir wissen, da gibt's nicht allzu viele, solange die Electric GT noch nicht fährt. Nein, Spaß beiseite.
Spaß beiseite, die fahren nie.
Genau, jetzt mal sachlich hier.
Posten jetzt aber Tesla Roadster-Bilder.
Ja. Ja, wie gesagt, ist eine Anfrage gestartet worden. Ja, die Stadtverwaltung hat da allerdings, wie es auch abzusehen war, eher ablehnend drauf reagiert. In der Stellungnahme äußert sie sich nämlich, denn das widerspräche den Bestrebungen der Stadt Köln, nachhaltig den Verkehr in Köln zu reduzieren und den Straßenraum grundsätzlich Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Außerdem seien nicht ausreichend vorhandene Freiflächen für eine derzeitige Freizeitnutzung vorhanden und das Ansinnen steht in direkter Konkurrenz der Bedürfnisse einer wachsenden Stadt mit vermehrter Nachfrage nach Wohnnutzungen und Gewerbeflächen. Soll heißen, wird nix. Schön, dass eine Anfrage gestartet wurde, aber ja, da ist in keinster Weise mitzurechnen, dass es irgendwelche Bestrebungen in Köln geben wird, da tätig zu werden. Das Gleiche haben ja auch schon mehrere andere Städte hinter sich. Ich erinnere mich, in Hamburg ist das ja vor einiger Zeit sogar mal von einer Fraktion angedacht und vorgeschlagen worden, aber auch direkt abgebügelt worden. Das heißt, wenn, dann gibt es allerhöchstens im Süden von Deutschland, möglicherweise in München, nochmal die Möglichkeit, einen E-Prix zu haben, aber vorläufig bleiben wir in Deutschland auf Berlin beschränkt.
Tja, besser als kein deutsches Rennen, ne?
Jojo, dat.
Jojo, dat. Da bin ich mir gedacht, ne? Genau. Ja, Köln hatte ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit den Klimanotstand für die Stadt Köln ausgerufen. Und ich glaube, ähnlich sieht's auch aus für Jakarta. Da ging ja auch zum Jahresende, ich glaube, es war im Dezember noch, ne, einige News über den Äther rund um das Formel-E-Rennen in Jakarta, also nicht nur, aber auch, wo man versucht hat einzufordern, dass dieses Rennen abgesagt wird, weil die Stadt quasi in den Fluten versinkt oder zu versinken drohte. Ich glaube, das ist ein Artikel vom Tobi Bächen gewesen, da kannst du das bestimmt mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist und worum es eigentlich ging.
Kann ich gerne machen. Auch nur 5 Sätze oder sowas. Bitte nicht mitzählen, wäre bestimmt mehr als 5 Sätze. Aber nicht lang, denn das Thema ist, naja, auch schon bald 2 Wochen alt. Das hat nämlich, Hintergrund davon ist, dass Jakarta am Neujahrstag ganz, ganz schlimm überflutet wurde. Und naja, Extremwetter und starker Monsunregen hat eben dazu geführt, dass die Stadt zum Teil mehrere Meter unter Wasser stand. Und das ist sowieso in Jakarta eine gefährliche Sache, denn in der Stadt wird eben seit Jahren illegal Grundwasser abgepumpt. Dadurch sinkt die Stadt, die sowieso schon relativ nah am Meeresspiegel liegt, noch weiter ab. Und Jakarta ist quasi stets und ständig vor Überflutungen oder stets und ständig gefährdet, überflutet zu werden. Und Monsunregen hat jetzt eben dazu geführt, dass die Stadt zum Teil unter Wasser stand und auch nicht wenig unter Wasser stand. Also das waren bestimmt so 1,50 Meter stellenweise, nicht wenig jedenfalls. Und Hintergrund dessen, dass nun gefordert wurde, dass die Formel E aus der Stadt vertrieben wird, da gab es einen großen Boykottaufruf, da wurde sich dann auf Social Media echauffiert, Hashtag Shame on you, Formula E Jakarta war der Hashtag dafür. Hintergrund dessen ist ganz einfach, dass der Gouverneur, der dafür verantwortlich war, die Formel E nach Jakarta zu holen, im letzten Jahr und in den letzten Jahren seiner Amtszeit immer wieder das Budget für den Hochwasserschutz gekürzt hat. Das war mal deutlich mehr, als es aktuell ist. Für 2020 hat der Gouverneur erneut das Hochwasserschutzbudget gekürzt auf umgerechnet 97,2 Millionen Euro. Allerdings hat der Gouverneur mehr Geld für die Formel E eingeplant, nämlich 105, irgendwas Millionen Euro. Bedeutet, Jakarta hat vorgehabt, Grund der Budgetkürzung, das sollte man noch einfügen dazu, sind einfach, naja, Lücken im Haushalt, wo irgendwo anders mehr Geld benötigt wurde und dann wurde das Geld eben aus dem Hochwasserschutz abgezogen. Und momentan für 2020 gibt es im Haushalt der Region und der Metropolregion Jakartas in diesem Haushalt, ist mehr Geld für die Formel E vorgesehen als für den Hochwasserschutz. Und das echauffiert natürlich die Bürger, die, naja, hab und gut bei diesem Hochwasser verloren haben. Verständlicherweise muss man sagen, nicht wenig. Und deswegen gab es einen riesengroßen Aufschrei mit, naja, auch einer großen Petition, die von vielen Tausenden unterschrieben wurde. Momentan sind das knapp 12.000 am Dienstagabend vor dem Santiago E-Prix, die dort ihre Unterschrift gegeben haben. Also ein großer Aufschrei. Die Formel E beobachtet das natürlich, genauso wie sie jede Situation in jedem Austragungsort stets und ständig wohl beobachtet. Es ist jetzt letzten Endes allerdings nichts draus geworden, außer diesem großen Aufschrei. Jakarta versucht sich irgendwie aufzurappeln und beginnt jetzt mit dem Wiederaufbau von den Nachbarschaften, die überflutet wurden. Es bleibt natürlich der Beigeschmack von, ja, das wäre das ganze Geld, was abgezogen wurde. Vor einigen Jahren waren das 144 Millionen US-Dollar. Das war es in 2018. Jetzt sind es eben 97 Millionen Euro. Wer gut mit Währung ist, kann das vielleicht mal umrechnen, wie viel 144 US-Dollar, Millionen US-Dollar versus 97 Millionen Euro sind. Ein bisschen weniger jedenfalls.
26% weniger.
Ja, also guck mal, Viertel vom Hochwasserschutzbudget abgezogen und
in den letzten 3 Jahren, ja.
Ja, und verdächtig ähnlich ist auch das Geld gewesen. Da gab es noch die Theorie, dass der Gouverneur eben jenes Geld vom Hochwasserschutz abgezogen hat, um es in die Formel E zu investieren. Das ist allerdings alles andere als belegt und einfach nur eine Theorie bisher von Kritikern der Formel E und der Regierung. Es ist auch nicht so, dass der Gouverneur allzu beliebt ist momentan. Also letzten Endes eigentlich nur das übliche lokalpolitische Hin und Her und das Hickhack, was man oft mitbekommt in der Formel E. Da gab es ja kaum eine Stadt in den letzten Jahren, wo sowas nicht passiert ist. Selbst in Berlin, in Paris wurde über das Formel E-Rennen geredet und ach, lass uns das Rennen doch absagen, dies und das. Und das Gleiche ist in Jakarta jetzt eben auch passiert, aber alles unter, im Schatten von dieser schweren, von der schlimmsten Überflutung seit Jahren. Und deswegen gab es da einen großen Aufschrei. Ist allerdings, wie gesagt, langsam schon wieder am Abfahren der Zug.
Ja, das schlechte Wetter wahrscheinlich auch, oder? Also ich habe es tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht weiter verfolgt, aber ich hoffe, das sieht auch dort nicht mehr so schlimm aus wie noch vor ein paar Wochen.
Ich hoffe es auch. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, weil es 2 Wochen her ist. Es ist immer noch Regen vorhergesagt mit Gewittern und sowas, aber das ist, wohl normal in Südostasien, dass es da mal viel regnet, ne? In bestimmten Zeiten des Jahres. Keine Ahnung, wie schlimm dieser Regen, der vorhergesagt ist für die nächste Zeit, ist und ob sich das auswirkt auf, die Situation mit der Überflutung von Neujahr.
Schwieriges Thema und kein schönes. Deswegen, ohne das abwerten zu wollen, würde ich sagen, belassen wir es dabei, denn viel mehr News haben wir dazu, glaube ich, gar nicht, richtig?
So sieht das aus.
Dann lasst uns doch stattdessen Richtung Südamerika gucken, nach Santiago de Chile, Hauptstadt, politisches Zentrum von Chile. Und ungefähr 8 Millionen Menschen leben in Chile, schrieb Tobi B. in seiner Vorschau. Und damit ungefähr jeder zweite Chilene, der in Santiago oder im Ballungsraum lebt. Was gibt's sonst zu wissen über Santiago de Chile, wo am kommenden Wochenende die Motoren säuseln?
Es wird heiß. Im letzten Jahr ein einziger Backofen. Letztes Jahr war es meiner Erinnerung nach das heißeste Formel-E-Rennen, das es jemals gab. Mit, ich glaube, 37,8 Grad Celsius. Für diesen nächsten Samstag sind momentan 35 Grad Celsius vorgesagt. Also das wird wieder ordentlich warm. Wahrscheinlich wird der eine oder andere im T-Shirt umherlaufen und schwitzen.
Der eine oder andere im T-Shirt. Okay.
Ja.
Davon ist wohl auszugehen.
Heiß wird's. Ich glaube, das wird das heißeste, also wortwörtlich Thema des ganzen Wochenendes. Die Hitze.
Du meinst, das Wetter wird das heißere Thema oder meinst du auch, das Rennen wird spannend?
Na, das Rennen wird sowieso. Ich glaub,
beides spannend. In Kombination. Aha. Denn wir haben ja ein paar Veränderungen an der Strecke, auf die wir gleich eingehen noch, die großen Einfluss haben könnten auf die Batterietemperaturen. Und wenn es da eh wieder wie im Backofen wird, dann könnte das sehr spannend werden. Aber ich will nicht vorgreifen.
Ja gut. Greif mal los.
Du kannst einfach mal.
Okay. Ich hab ja gesagt, wird heiß und es gibt eine neue Strecke und die erklärt jetzt Timo, was da so neu ist.
Ja, es gibt tatsächlich einige Anpassungen jetzt am aktuellen oder am Streckenlayout der vergangenen Saison. Zwar sind wir nach wie vor im O'Higgins Park in Santiago. Allerdings hat die Formel E beispielsweise gleich in der ersten Kurvenpassage ein paar Änderungen vorgenommen. Im letzten Jahr ging es da noch relativ schnell rechts herum, so im 45-Grad-Winkel ungefähr. Dann folgte eine weitere Rechtskurve, bevor es dann Richtung der ersten Linkskurve 3 ging. Jetzt geht's gleich nach links. Und wir haben jetzt heute, hat die Formel E ein Video veröffentlicht, also auch heute am Dienstag, was eine Onboard-Runde zeigt auf der neuen Strecke. Und auch die Kurve 1, genau, im Simulator. Und auch die Kurve 1, die neue, ist relativ schnell links herum. Es folgt dann eine Kehre rechts herum. Also das wird eine sehr spannende Anfangspassage, die relativ breit ist und sicherlich auch einige Autos nebeneinander erlauben wird. Also ich rechne da am Start mit einigen Kontakten. Kurve 3, nach wie vor die Attack Zone auf der Außenbahn positioniert. Da also keine Änderungen. So geht's dann weiter bis Kurve 7. Da alles beim Alten. Und dann gibt es die nächste wichtige Änderung, das, was ich gerade angesprochen habe mit Blick auf die Temperaturen. Dieser elendlange Linksknick, Kurve 8, ist mittlerweile eine durchgehende Kurve. Keine Gerade, eine Kurve, im Gegensatz zum Vorjahr. Da war nämlich auf Hälfte der Strecke eine kleine Schikane eingebaut, die dann eben die Fahrer dazu gebracht hat, runterzubremsen. Auch mit Blick auf die Sicherheit, damit die Geschwindigkeiten einfach nicht zu hoch wurden. Und die wurde jetzt komplett entfernt. Das heißt, es geht quasi von Kurve 7 bis Kurve 9 Vollgas. Und auch sehr spannend, während im letzten Jahr eigentlich auf einem geraden Stück angebremst wurde, dann ist jetzt bei dieser hohen Geschwindigkeit ein Anbremsen in der mit leichtem Lenkradeinschlag nötig für Kurve 9. Also da werden wir sicherlich einige Verbremser sehen. Dann im letzten Streckenteil die zwei Haarnadeln, die es im Vorjahr gab, gibt es weiterhin, nur in anderer Reihenfolge. Also es geht jetzt erst rechts herum, dann links herum. Und dann wieder zurück auf Start-Ziel. Ist ja auch eine der längsten Start-Ziel-Geraden im ganzen Rennkalender. Und wir werden auch in Chile so mit die höchsten, vielleicht sogar die höchsten Geschwindigkeiten der ganzen Saison sehen, dadurch, dass Bern nicht mehr im Kalender ist. Letzte interessante Neuerung noch. Die Boxengasse ist jetzt im Infield, also auf der linken Seite der Start-Ziel-Geraden, nicht mehr auf der Außenseite, wie es letztes Jahr noch war. Das mal so in a nutshell. Wer sich das Video angucken möchte, dieser Onboard-Runde, kann das tun. Wir haben einen Artikel auf der Website zum Streckenlayout extra. Da kann man sich das angucken.
Interesting. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, oder? Was meint ihr? Also kann mir gerade vorstellen, einerseits am Anfang Kurve 1, 2, 3, wo es statt gleich nach rechts wie letztes Jahr erst nach links geht und dann wieder nach rechts und dann wieder nach links. Da wird es dann spannend, wie man sich da durchsortiert, damit man nach Kurve 3 möglichst weit vorne wieder rauskommt. Und vor allem diese Highspeed-Kurve 8, die dann auf diese zwei Haarnadeln dann zugeht, da bin ich immer sehr gespannt, wie man das da ordentlich eingebremst bekommt und möglichst noch einen Platz rausholen kann. Sieht vielversprechend aus, oder?
Turn 1 und 2, die erinnern mich so ein bisschen an Turn 1 und 2 von der Formel 1 Strecke in Kanada. Nur vielleicht ein bisschen schneller und ohne die Möglichkeit, abzukürzen, weil dann kommt irgendwann eine Wand. Wir sind ja in der Formel E, da gibt's immer eine Mauer im Weg im Zweifelsfall. Das ist am Start in Kanada schon immer spannend. Gehört, glaube ich, zu meinen liebsten Starts irgendwie, weil es in Kurve 1 haarig wird, ganz oft, weil es halt eigentlich wirklich nur eine Ideallinie dort durchgibt. Vielleicht ist das jetzt in Santiago ein bisschen anders, aber Kontakt ist da auf jeden Fall. Wir sind ja in der Formel E, wie gesagt, da ist Kontakt sowieso vorprogrammiert. Aber man kann eben nicht abkürzen. Und wenn man auf dieser einer der längsten, falls nicht sogar die längste Start-Ziel-Gerade der Formel E, wenn man da ein bisschen zu spät bremst und ein bisschen doll zu spät bremst, dann landet man, anders als in Kanada bei der Formel 1, nicht irgendwie in der Auslaufzone und kann dann Kurve 2 abkürzen und dann einfach weiterfahren. Dann landest du eben auch in Kurve 1 in der Mauer im Zweifelsfall.
Das ist ein Schnellende.
Da ist dann Schnellende, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Änderungen an der Strecke aber so viel Unterschied machen in Sachen Batterietemperatur.
Ich denke nur die Kurve 8, die lange links, weil man da eben dieses zwischenzeitliche Bremsen nicht mehr hat. Andererseits hat man natürlich auch mehr Fahrtwind. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, wenn man
rekuperieren.
Ja, das wird die Batterie wahrscheinlich ja auch aufhitzen,
genau.
Ne?
Genau, weil das bringt die Temperatur nämlich eigentlich auch hoch. Ich glaube fast, dass die Kurve 8 weniger Temperatur bringt als letztes Jahr.
Ja. Würde ich auch vermuten.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Dadurch, dass die harte Bremszone mitten in der Kurve nicht mehr da ist.
Ja, aber sowieso wird Temperaturmanagement, egal ob da jetzt eine Schikane ist oder nicht, King werden. Also Pascal Wehrlein hat ja letztes Jahr, das war ja quasi sein erstes Rennen, der ist in Marrakesch ja schon gefahren, aber dann in Kurve 1 aus dem Rennen gekegelt worden und musste das Auto dann nach der ersten Runde abstellen. Deswegen war Santiago quasi sein erstes Rennen und da ist er schon um den Sieg mitgefahren. Nur hat er allerdings ein bisschen die Temperaturen unterschätzt. Und in der letzten oder vorletzten Runde ist er jetzt nicht ausgerollt, aber er musste schon ordentlich das Tempo zurücknehmen, damit der Akku nicht in die Luft geht. Und deswegen hat Sam Bird dann doch relativ problemlos gewonnen. Der ist der Sieger aus dem letzten Jahr. Jetzt hat Werler natürlich ein bisschen mehr Erfahrung. Der würde dieses Jahr wohl anders an so Temperaturmanagement in Santiago gehen. Ganz egal, wer es ist, Temperaturmanagement wird trotzdem eins der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Thema am ganzen Wochenende.
Klingt plausibel. Ja, wollen wir mal gucken, wie es so aussieht, die Ausgangslage und im Vergleich zum vorigen Jahr. Der Mann mit dem Gedächtnis in unseren Reihen, der hat da bestimmt so die ein oder andere Parallele, die er schon erkannt hat oder prognostiziert. Vielleicht, wie es ausgehen könnte? Tobi Wilchen.
Oh ja, also im letzten Jahr hat ja Sam Bird gewonnen vor Pascal Wehrlein. Wir hatten das Thema gerade eben schon. Daniel Abt war Dritter und hat damit, ja, ich sag mal, das gute Ergebnis aus deutscher Sicht eigentlich komplettiert. Wie es für dieses Jahr aussieht, das ist natürlich typisch Formel E, kann natürlich niemand mit Sicherheit sagen. Wenn ich aber sehr, sehr stark auf der Rechnung habe, und zwar aus dem Grunde, weil er in die Ria beim Saisonauftakt sehr schlecht abgeschnitten hat, ist Sebastian Buemi im Nissan, der in Qualifying-Gruppe 4 an den Start gehen wird und daher in meinen Augen da mit die besten Karten haben wird. Wir wissen ja, dass beim Qualifying die Strecke von Gruppe zu Gruppe eigentlich immer besser wird. Und daher sehe ich Buemi da auf jeden Fall mit großen Chancen. Genauso große Chancen rechne ich aber auch natürlich wieder Pascal Wehrlein zu, der in Gruppe 3 an den Start gehen wird. Genau wie Maximilian Günther, der nach seiner Zeitstrafe, die er für Samstagsrennen in die Ria bekommen hat, auch nicht ganz so gut abgeschlossen hat. Ja, auf der Rechnung muss man natürlich immer haben Jean-Éric Vergne und auch seinen neuen Teamkollegen Antonio Felix da Costa, die in Gruppe 2 beziehungsweise Gruppe 3 in den Start gehen. Ja, ich glaube jedoch, dass die Fahrer in Gruppe 1 es wieder sehr, sehr schwer haben werden, vorne um die Spitze mitzukämpfen im Qualifying und demzufolge auch im Rennen mit einer guten Ausgangsposition dazustehen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, auf das man sich tatsächlich jetzt schon festlegen kann.
Ja, ich glaube auch. Ich könnte mir vorstellen, dass Mitch Evans sicherlich auch noch mit vorne dabei sein wird im Qualifying. Der startet in Gruppe 3, ebenso wie Felix da Costa, hat dadurch vielleicht nochmal einen kleinen Vorteil gegenüber Vergne im gleichen Auto. Aber ich glaube, die beiden sind für mich zusammen mit Max Günther vielleicht so die Favoriten, vielleicht auch in der Gruppenphase. Und ich erwarte eigentlich, dass irgendwie einer der, ja vielleicht der Dragon mal auf sich aufmerksam macht, gerade mit Fokus auf Nico Müller. Da lief ja so gar nichts zusammen in die Ria. Ich hatte damals schon ihn auf dem Zettel für ein bisschen bessere Ergebnisse. Könnte mir vorstellen, dass der jetzt in der letzten Quali-Gruppe es mal auf die Strecke bringt und dann möglicherweise auch die Chancen hat, irgendwie vorne gut reinzufahren.
Klingt nach einer steilen These für mich.
Tobi?
Schon eher steil, oder? Hör mal.
Eher steil, aber nicht ganz unmöglich. Also
ja,
mit,
nee, das eh nicht. Das hast du ja schon so eingeleitet, ne? Man.
Mit Glück hat es ja auch Oliver Turvey im NIO in die Ria in die Punkteringe geschafft, ehe er dann halt ein paar Meter vorm Ziel mit leerem Akku erwischt wurde. Und dann wurde er disqualifiziert? Ich glaube, ja.
Ja, wurde er.
Sonst hätte sogar NIO Punkte eingefahren. Da hat er natürlich ein bisschen Chaos für gebraucht, aber ich denke auch, dass Nico Müller einer ist, mit dem man im Qualifying rechnen kann, denn im Qualifying sind vielleicht bis auf NIO alle in Reichweite von den jeweiligen Konkurrenten. Das heißt, Müller aus Qualifying Gruppe 4 kann womöglich genauso wie Neil Jani auch im Porsche vielleicht einen Satz nach vorne machen. Aber ich gebe Tobi recht, Favorit. Gut, ich wollte jetzt sagen, Favorit aus Gruppe 4 ist eigentlich Buemi und dann sehe ich, da ist ja auch noch Massa drin, der ja eigentlich im kleinen Venturi sitzt, aber im kleinen Venturi mit Mercedes-Power. Die waren im Qualifying von der Ria schon gut. Ist natürlich eine große Frage, wie Mercedes sich beweisen wird. Ne? Also kann ja auch sein, dass es eine Ausnahme war jetzt in der Ria. gerade der Diria Freitag war ja richtig gut. Am Samstag Startplätze 12 und 24, aber am Samstag 2 und 3. Am Freitag, pardon, 2 und 3. Und Venturi war zumindest mit Mortara immer gut dabei. Ja, ich habe keine Ahnung, ihr merkt's, was Qualifying-technisch passieren kann und deswegen weiß ich auch nicht, was im Rennen passieren kann. Ich bin einfach heiß. Ich habe einfach Bock.
Ich bin sehr gespannt noch auf Nyck de Vries.
Nyck de Vries.
Der ist ja in Gruppe 2 dran und hat ja in Diria schon im ersten Rennen gezeigt, was er drauf hat, so auf eine Runde bei seinem Debüt tatsächlich. Mit Mercedes bin ich sehr gespannt, wie der sich schlagen wird. Auch zum Beispiel gegen Joël-Éric Vergne, der in der gleichen Gruppe dran sein wird.
Wisst ihr, was ein Problem ist allerdings?
Nein, was denn?
In Deutschland kann das spannende Qualifying niemand im Free-TV gucken.
Immer noch nicht. Puh, ey. 2020, ja. Und ich krieg's immer noch nicht hin, einfach was ins Internet zu übertragen. Das ist wirklich einfach witzlos.
Zwei Sender, die Rechte haben und zwei Sender, die es nicht ausstrahlen.
Ja, mega nicht witzlos. Mal im Stream. Ich bin richtig not amused.
Zumindest nicht im kostenlosen Stream.
Ja. Ja, im Eurosport also, Player wird genau. Es die Qualifikation ja zu sehen geben, aber der ist kostenpflichtig, den haben ja auch die wenigsten. Aber die ARD, das meinte ich damit gerade, überträgt ja auf sportschau.de das Rennen live und hätten auch die Rechte für die Qualifikation, ähnlich wie es beim ZDF ja auch der Fall ist. Aber aus irgendwelchen Gründen hat man sich nicht dafür entschieden und so wird nur das Rennen gestreamt, das dann aber parallel auch auf Eurosport um 8 Uhr abends im Fernsehen kommt.
Viertel vor 8 geht's los bei Eurosport, 20 Uhr geht's los bei ARD.
Genau, wir können ja mal kurz den Zeitplan durchgehen. Liebe Zuhörer, so zücket doch einen Bleistift und nehmt euch ein Stück Papier und schreibt mit. Es geht los. Gepriesen sei Südamerika nachmittags und nicht mehr blöd aufstehen hier zu unchristlichen Zeiten morgens um 4, damit man auch irgendwie eine Session mitkriegt. Nee, um 12 geht's los. Schön das Mittagessen.
Super, ne? Nachmittags 12 Uhr.
Ja. Studentenfrühstück.
Also doch morgens irgendwie.
Also doch morgens quasi. Es geht los um 12 mit dem ersten freien Training. Dauert eine Dreiviertelstunde. Das zweite freie Training kommt um 14:15, 14.45 Uhr.
14.15 Uhr.
Dauert eine halbe Stunde. Beide zu verfolgen.
Tobi, 14.45 Uhr ist nicht 14:15, ne? Das ist 14:45. Du und die Zahlen, hör mal. Zweites freies Training ist 14.10 Uhr, oder?
14:15.
14:15,
ja,
14:02.
Ja, aber du hast 45 gesagt. Deswegen hatte ich dich unterbrochen. Weil
wirklich?
Ist ja nicht 45.
Ja, hast du.
Jungs, bestätigt es. Ach,
blond ist er auch noch, der Tobi.
Na, das ja, ist Arno.
Passt ins Bild.
Ja, passt. Steht dir ja gut, also, die Haarfarbe.
Nochmal alles auf Anfang. FP1 um 12, FP2 um 14.15 Uhr. Beides zu verfolgen im offiziellen Livestream der Formel E, auf Facebook, auf YouTube, in der offiziellen Formel E App oder ganz unproblematisch einfach zu jenen Zeiten, 12 und 14:15, auf eformel.de vorbeigucken, da ist dann auch der Stream zum Stream, ne?
Der Link zum Stream, genau.
Da kannst du gucken. Dann um 4, 16 Uhr, nicht wahr? Mhm. Qualifikation. Nicht im Fernsehen zu gucken, aber auch da einfach auf eformel.de gucken. Da haben wir nämlich wie immer unseren großartigen Livestream und Live-Ticker, Stream wäre zu schön, Live-Ticker, wo wir die Qualifikation natürlich auch begleiten, jede Session, wie immer, ich werde mich dran setzen und das Qualifying tickern und dann gibt es zwei Möglichkeiten, um das Rennen ab 20 Uhr zu schauen, entweder Eurosport 1 oder sportschau.de. Und dann noch viele Details in der URL, deswegen einfach nicht den großen Aufwand machen. Guckt in unsere Vorschau rein oder in die Artikel der nächsten Tage. Hin und wieder ist da vermerkt, hier geht es zum Stream, da findet ihr das. Am sichersten einfach in der Vorschau von Mittwoch, da gibt es den großen Blog TV und sowas, wo alles nochmal aufgeschrieben ist, wann es wo und wie zu gucken gibt. Da ist auch der Link zu sportschau.de hinterlegt und da kann man das Rennen ebenfalls im Livestream gucken. Wir haben die Strecke, wir haben das Fernsehen, wir haben den Zeitplan, wir haben die Qualifying-Gruppen, wir haben das Wetter, wir haben den Rückblick. Prognose haben wir
das
eigentlich auch.
Das ist doch jetzt das Tier, den Tierfakt.
Eigentlich wird es Zeit für den Fakt der Woche.
Na dann.
Und dann für Tobis Teleskop.
Dann machen wir das doch einfach so. Achtung.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ja, wir müssen ja tierisch bleiben im Fakt der Woche. Wie vor jedem E-Prix geht's auch heute in Richtung Zoo. Denn im Süden Chiles, da gibt es einige Brutpaare der dort einheimischen Magellan-Pinguine. Die habt ihr vielleicht auch schon mal wirklich im Zoo gesehen. Die sind zwar jetzt nicht die besten Fußgänger, aber schwimmen können die ganz gut. Und wenn man den Kurs in Santiago fluten würde, dann könnten die Magellan-Pinguine die Piste in 5 Minuten 43 und einer halben Sekunde einmal umrunden.
5 Minuten 43. 5 Minuten 43.
Und der, ganz schön lang.
Der Kurs, Darm. Aber der Kurs hat, der ist nochmal wie lang? 2, was Kilometer irgendwie?
2,287.
Ja, das ist ja auch nicht nichts, ne? 2,3 Kilometer.
Das musst du erstmal zurücklegen als Pinguin.
Wobei Pinguine ja auch echt schnell schwimmen, ne? Wie viel Knoten
machen die? Ja, die schießen doch wie so Torpedos durchs Wasser.
Ja. Tatsächlich.
Naja, vielleicht mit Anlauf oder so ins Wasser gesprungen und dann.
Naja, die sind ja klug auch. Habe ich gehört.
Ich bin jetzt auch kein Zoologe, ne? Aber was man so findet,
naja, so die Schwimmgeschwindigkeiten von Magellan-Pinguinen.
Können Magellan-Pinguine 15 km/h schwimmen?
Naja, das wollte ich wissen.
Ja, was schon mal schneller ist als ich.
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie schnell schwimmt so ein Mensch? Also, man misst ja Zeit für Menschen auf 100 Metern beim Sprint und so, aber mal so 2, irgendwas Kilometer geschwommen.
Wie schnell?
Mensch, das 6, 7, 8 Kilometer pro Stunde, mehr glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Musst du schon. Bis zu 28 km. Ach nee, das ist ein Hummer.
Was? Ein Hummer schwimmt 28 km/h?
Dieser irreführende Google-Teaser-Text. Ja. Moment, ich muss in den.
Hat irgendwas mit Schwimmen gegoogelt und dann geguckt, wo steht km/h?
Boah, was ist denn das für eine Pop-Up-Wüste hier? Ja. Mensch, also ist kein Schwimmtalent.
Ein richtig schneller Schwimmer schafft tatsächlich 7,67 Kilometer pro Stunde.
Tobi, das ist aber richtig
das gut ist geschätzt. Das ist der Weltrekord im Freistil.
Lukas, die Katze
auf 100, meldet sich. Auf 100 Meter.
Schneller.
Nee, glaube ich nicht.
Nicht schnell schwimmt, sondern so ein Stubentiger.
Ich glaube, der
ist schneller raus aus dem Wasser, als du das
besser
kannst.
Ich wollte sagen, der läuft übers Wasser, aber der schwimmt.
15 km wieder raus.
Ah, die tierbasierten Fakten der Woche sind einfach immer die amüsantesten. Ist einfach so voll. Ist einfach so.
Herrlich.
Gibt Traditionen, die sind einfach gut.
Herrlich.
Beste. Jo, dann bleiben wir doch bei den Traditionen und folgen auch der relativ neuen Tradition.
Unserer neuesten Tradition.
Ja, von Tobis Teleskop. Mache dich bereit, anderer Tobi. Es geht nämlich jetzt los. Pass auf.
Tobis Teleskop.
Die Musik ist einfach gut.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, und zwar hat Mark Preston, seines Zeichens Teamchef von DST Cheetah, geboren und aufgewachsen in Australien, lebt aber seit langen Jahren in Großbritannien, einen offenen Brief an den australischen Premierminister Scott Morrison geschrieben. Morrison ist ein konservativer Vertreter der Liberal Party of Australia und ist pro Kohleindustrie eingestellt, denn Kohle ist einer der wichtigsten Exportartikel in Australien. Australien plant gerade den Bau der größten Kohlemine der Welt. Und Preston ist über Weihnachten dort gewesen und hat angesichts der starken Buschbrände, die in Australien derzeit wüten, das einfach mal ein wenig auf sich wirken lassen. In seinem offenen Brief schreibt er, eine rot-rosa Sonne schien auf das trockene Land hinunter, als wir versuchten, Fotos zu machen, die dieser Apokalypse gerecht werden sollten. Ja, Moment, ich muss gerade mal Lukas die Katze verjagen.
So.
Der hier gerade über die Tastatur laufen will.
Es ist einfach beste Atmo, diese Katze. Ich mag ja Katzen nicht, aber so für die Atmosphäre in dieser Sendung ist sie einfach immer gut.
Bombe.
Bombe. Mega.
So. Okay.
Ja, da haben wir aber jetzt in der Sendung auch echt alles, ne? Hitze, weil Buschbrände, Überflutungen. Das ist schon ganz schön weitreichend hier klimatechnisch heute.
Ich war aber noch gar nicht durch.
Auch das noch.
Ja, so, sorry. Also ich fange den Satz nochmal. Eine rot-rosa Sonne schien auf das trockene Land hinunter, als wir versuchten, Fotos zu machen, die dieser Apokalypse gerecht werden sollten. Im weiteren Verlauf des Briefs drängt Preston den Premierminister dazu, seine Umweltpolitik zu überdenken und schreibt, Solarenergie ist etwas, das wir im Überfluss haben. Das Überangebot an Solarenergie, das es in Australien gibt, hätte sogar das Potenzial, in Wasserstoff oder Ammoniak umgewandelt zu werden, um auf diesem Weg neue Transportlösungen zu ermöglichen. Preston schließt seinen offenen Brief mit dem Satz, Australien, wach auf, um die kommenden Veränderungen des globalen Klimawandels zu erkennen und die Wettbewerbsvorteile zu nutzen, die uns dieses schöne Land gegeben hat. Und lass uns einen großen grünen New Tech Deal abschließen.
Ja, ist was dran. Man hätte die Möglichkeit, ne?
Wenn man es denn wollte.
Ja. Ein Kollege von mir war gerade kürzlich in Australien, der ist Australier und ist über Weihnachten immer dort, war jetzt 4 Wochen da. Und da haben wir uns immer die ganze Zeit Sorgen gemacht, ob der gesund und munter hier wieder ankommt. Aber es ist tatsächlich so, also ich will das nicht runterspielen mit den Bränden, die sind ja schon groß, massiv, flächendeckend und auch sehr lang anhaltend und die Dürreperiode ist ja noch nicht vorbei, diese Buschfeuersaison in Anführungszeichen, aber gibt tatsächlich natürlich auch viele Ecken, wo man davon gar nicht so richtig was mitbekommt. Ne? Aber nichtsdestotrotz, umso wichtiger, dass man das an allen Ecken und Enden mal klar macht, was da passiert, deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt. Ich finde das schon wichtig, dass wir auch unser Forum benutzen, um eben über diese Klima Extreme, die an allen Ecken der Welt passieren, durchaus hin und wieder mal hinzuweisen. Also, wenn man schon Dinge vielen Leuten sagen kann, dann sollte man das auch machen.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir Buschbrände gehabt, jetzt haben wir Überflutungen gehabt.
Ach. Ja.
Welt spielt verrückt.
Sagst dir.
So ist das. Und jetzt Affenhitze in Santiago. Wobei das ja noch relativ normal ist. Also ist ja Hochsommer auch in Chile, ne? Also da sind 35 ja. Grad auch mal okay. Wobei.
Genau, und ich glaube, du hattest geguckt, 34 sind die Höchstwerte aktuell, ne? Die vorher gesagt werden.
Ja, irgendwie irgendwas zwischen 34, 35. So Mitte der 30er wird es sein, von den Temperaturen her. Ja.
Läuftiger wie in Hamburg.
Läuft. Kinder, ich habe Lust auf das Rennen. Ich habe es eingangs schon gesagt, das ist jetzt schon so ewig her, dass das letzte Formel-E-Rennen passiert ist. Wird mal wieder Zeit. Es war ja nicht die längste Pause, die es jemals gab zwischen Rennen, aber
es kommt einem ewig vor, weil es das erste Rennen war und dann gleich so eine Megapause, oder? Also mir kommt es ewig her vor.
Das hatten wir auch schon mal, da hat man extra noch ein E-Race in Las Vegas veranstaltet, damit die Pause einem nicht ganz so lang vorkommt.
Oh, das war ja auch eine Sache, ey.
Ich bin froh, dass sie das nicht nochmal gemacht haben. Oder habe ich das nur verpasst?
Auch von mir aus könnt ihr das nochmal machen, nur dann vernünftig am besten.
Ja, gut, dann bin ich froh, dass ich es nicht auf die Art und Weise nochmal gemacht habe. Das war irgendwie nix, weiß nicht.
War das nicht sogar am heutigen 14.01. oder war das der 7.01.? Der 7.01. vor 3 Jahren.
War das damals, ja. Ich erinnere mich noch an die Headline. Bono Hüs, wie auch immer man ihn aussehen, gewinnt dank Fanboost vor Paar, weil er einfach die Software gestreikt hat.
Ey, das war auch der Hammer, ey. Das war, wer hatte denn eigentlich gewonnen?
Hier, Pakala Kollege Mahindra, genau. Olli Bakkala.
Olli Bakkala. Derjenige hat das Rennen fair and square, wie der Engländer sagt, also ganz fair und einfach
quadratisch,
richtig gut quadratisch gewonnen. Und dann kam nach dem Rennen raus, also der war wirklich von der Pace her einfach der Beste in dem Rennen. Und dann kam nach dem Rennen allerdings raus, Software hat ein bisschen gesponnen. Der Knabe ist die ganze Zeit mit dem aktivierten Fanboost gefahren. Der ist nicht ausgegangen, nachdem er ihn aktiviert hatte.
6 Minuten Satz, 6 Sekunden war er lang.
Stimmt, ja, genau so war das. Da hat jemand einfach, ja, mal eine Null irgendwie an die falsche Stelle gesetzt. Oder nicht. Naja, und deswegen ist Olli Packerla dann, ohne dass er daran schuld war, wurden ihm, was waren das, 225.000 US-Dollar wurden ihm geraubt. Dann wurden da nur 50.000 draus oder so.
Ah, schon richtig bitter.
Ach.
Gut, aber deswegen war er ja auch so schnell. Und vorher war ja Bono Reus, der war ja vorher, glaube ich, schon führender. Und irgendwann hat ihn dann Packerla überholt.
Packerla hat ihn überholt, ja.
Und Felix Rosenquist übrigens Dritter geworden, als einziger Formel-E-Fahrer, der da was zu melden hatte.
Ja.
Der hat übrigens heute, glaube ich, vor genau 2 Jahren, müsste es gewesen sein, ne, seinen dritten und letzten Formel-E-Sieg in Marrakesch geholt. Gestern war es. Heute war ein Rookie-Test, ja, vor 2 Jahren.
Mit einem Wahnsinnsmanöver gegen Buemi. Da, wo die beiden BMWs es nicht hinbekommen haben, vor einem Jahr, hat es Rosenquist an Buemi vorbeigeschafft.
Den Rosenquist,
Ivo, alte Zeiten, ne?
Ach ja, wir kommen wieder ins Schwatzen.
Phil, können wir nicht irgendwann mal so eine 4 Stunden Clean Electric Sonderlänge E-Pod-Episode machen, in der Timo und ich und Tobi und du und alle einfach mal Erinnerungen aufleben lassen aus guten alten Tagen, sage ich, während die Formel E so 5 Jahre alt ist, aber aus guten und alten du 7 Tagen aufleben lassen und ich 7, ja.
Ja, solange dich noch dran erinnern kannst, ja, können wir machen. Treffen wir uns hier, ich starte die Aufnahme und dann gehe ich erstmal in Ruhe was essen. Ja. Kriegen wir die Zeit schon rum, kein Problem.
Legen wir so richtig erst los, wenn du wieder zurückkommst.
Ach, ja, genau. Wenn ihr dann warm geredet seid, dann kommen vielleicht Sachen, an die ich mich auch erinnere. Wobei die meistens als erstes kommen. Die ganz abgefahrenen Erinnerungen, die Tobi W., wo sogar Tobi W. mehrere Sekunden braucht, um das zu reminiszieren, die kommen ja eigentlich dann ganz zum Schluss, erst wenn ich vom Essen zurückgehe. Vielleicht gehe ich einfach 18. Ich denke da demnächst mal in Ruhe drüber nach. Aber für heute, glaube ich, sind wir am Ende der Sendung angekommen. Da, wo es Geschwätz am größten wird, da naht das Outro, gell, Burschen? So ist es immer. Ja, nee, so ist ja nicht.
Ja, dann freuen wir uns jetzt auf ein tolles Rennen.
Ja, das machen wir nämlich.
Und wie?
So was von. Es sind nur noch 3 Tage. Seht zu, dass ihr euch schön die Finger eincremt, damit ihr euch die nicht zu schnell wundschreibt am Wochenende, Jungs. Denn ihr wisst ja, wie es ist. Die Leute wollen ja auch immer was zu lesen bekommen. Vor allem schön Live-Ticker lesen, während irgendwo der Stream hängt oder sowas beim Fernsehen. Da muss man natürlich dann immer schön hier eFormel.de gucken. Ihr wisst, wie es ist. Morgen am Mittwoch kommt schön hier die Vorschau raus. Kann man sich in Ruhe einlesen. Und dann wird es langsam heißer, heißer und immer heißer. Und dann wird das Rennen gestartet. Dann ist es nicht mehr lang. Und bis dahin sagen wir Dankeschön. Ne? Sagt schön Danke.
Danke.
Fein. Und dann hören wir uns, ich will es jetzt mal noch nicht fixieren, aber wahrscheinlich wie immer am Dienstag nach dem Rennen wieder, ne? Zur Live-Sendung, richtig?
So ist geplant. Voraussichtlich, ja. 21.01.20 Uhr.
So ist es.
Peilen wir erstmal an.
Peilen wir mal an und gehen wir mal von aus, wird auch klappen. Dann bis dahin, schönes Rennen. Ach ja, vergesst nicht zu tippen, wenn ihr tippt, ne? Kicktipp.
Ah, richtig.
Wie ist das? Kicktipp.de/Formel E? Hab's vergessen.
/Formel E auf jeden Fall.
/Formel E. Kicktipp.de. Irgendwie sowas. Ihr kennt das ja. Wenn nicht, dann findet ihr das schon. Kicktipp und Formel E.
In der Vorschau.
In der Vorschau. Ja, genau. Schön einfach link klicken, reintippen, fertig. Und jetzt reicht's aber auch. Wir sagen Tschüss bis nach dem Rennen. Macht es gut.
Viel Spaß.
Tschüss.
Tschüss.